Einen wunderschönen guten Morgen. Schlag gerne eure Bibeln auf und wir sind in 1. Mose 3, starten heute in das letzte Kapitel unserer kurzen Predigtreihe über den Anfang der Welt, der uns so viel verrät über uns und über Gott, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber je länger wir uns hier in dieser kurzen Predigtreihe befinden, merke ich, wie viel hier drin steckt über Gott und auch über mich selbst. 1. Mose 3, 1 bis 7 ist der Text, den wir uns heute anschauen werden. 1. Mose 3, 1 bis 7 und ich möchte diesen Text einmal für uns lesen. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Da wurden ihre beide Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Das ist Gottes lebendiges Wort. Möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Ich habe mir mal unter der Woche die Mühe gemacht und mal einfach eingetippt, Schlagzeilen der vergangenen Woche NRW. Man hat ja das Gefühl, es geht nur noch um Corona, ne, wenn man den Fernseher mal anmacht. Aber wenn man das mal macht, und macht das, ich empfehle es euch nicht, das zu tun, aber wenn man das mal macht, merkt man, wie viel eigentlich im Moment in unserer Welt abgeht. Und in unserem direkten Kontext. Dortmund, Lünen, Unna, Hamm. Eine Schlagzeile nach der nächsten. Häusliche Gewalt nimmt zu. Ein Enkel bringt seine Oma um. Und das sind nur zwei von hunderten Schlagzeilen. Mit unserer Welt ist etwas nicht in Ordnung. Das ist, glaube ich, die unstrittigste Aussage, die man machen kann. Mit unserer Welt ist etwas nicht in Ordnung. Wir sind uns einig darüber. Was eher umstritten ist, sind die Frage nach dem Woher und die Frage nach der Lösung für dieses Problem. Ja, sind Ideologien das Problem unserer Welt? Religion? Irgendwelche politischen oder wirtschaftlichen Systeme? Meine Umwelt, in der ich aufwachse? Also liegt das Problem vor allen Dingen außerhalb von uns? Nun, die Schwierigkeit ist, wenn wir uns einmal ehrlich selbst reflektieren, auf unser Leben schauen, dann werden wir schnell merken, dass das Herz des Problems ein Problem mit unserem Herzen ist. Das Herz des Problems ist ein Problem mit unserem Herzen. Und das macht Jesus ziemlich deutlich an einer Stelle im Matthäus-Evangelium, wo er zu uns sagt, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung, Lüge und so weiter. Ja, also Jesus kommt hier mit einer sehr herausfordernden Aussage für dich und mich und ich hoffe, dass das, was wir gerade gehört haben, was wir gesungen haben, zumindest von hier vorne, Vater, komm und lehre du uns, sprich zu uns durch deinen Geist, dass wir das ernst meinen heute, weil heute, das wird knackig. Das wird sehr knackig für uns. Das wird an unsere Herzen gehen, aber es wird uns herausfordert und ich hoffe, du bist bereit dazu. Denn vergiss nicht, dass der Gott, der hier durch dieses Wort spricht, der meint es absolut gut mit dir, er hat dich lieb als sein Kind. Und deswegen lass dich darauf ein. Wenn wir 1. Mose 3 lesen, kommen ganz häufig Fragen in unseren Kopf wie, woher kam eigentlich dieses Viech? Woher kam die Schlange? Woher kam das Böse? Warum hat Gott das so zugelassen? Nun, die Tatsache ist, wenn man 1. Mose 3 liest, merkt man, Mose hat kein Interesse, auf diese Fragen einzugehen. Gar nicht. Auch insgesamt spricht die Bibel relativ wenig über den Ursprung des Bösen. Sie redet sehr viel über die Realität des Bösen. Die Realität der Sünde in unserem Leben, in deinem und meinem Leben und die Folgen der Sünde. Und was wir aus der Bibel ganz klar entnehmen können, sind zwei Dinge. Das Böse begann nicht mit dem Menschen. Und zweitens, und das ist noch wichtiger, das Böse beginnt nicht in Gott. Gott ist nicht der Ursprung des Bösen. Gott ist absolut ohne Sünde und kann deshalb nicht der Urheber der Sünde sein. Ja, was uns die Bibel verrät, eher indirekt, eher geheimnisvoll, ist es, dass es vor dem Fall des Menschen einen anderen Fall gab, eine Rebellion eines besonderen Engels, den die Bibel nachher Satan nennt, und zwar gegen Gott. Ja, Texte wie Jesaja 14 oder Hesekiel 28 sprechen darüber. In Hesekiel 28 geht es um eine Klage über den König von Tyrus. Und wenn man sich diese Klage ansieht, merkt man irgendwann, okay, das kann jetzt kein Mensch mehr sein. Das ist jemand anders, über den der Text hier redet. Und das ist der Text, den ihr hier auf der Folie auch seht. Dort heißt es, dort sagt Gott über diesen König: Du warst das vollendete Siegel voller Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Vollkommen warst du in deinen Wegen. Und von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis ich Unrecht fand in dir, bis sich Unrecht fand in dir. Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zugrunde gemacht oder zunichte gemacht und ich habe dich zu Boden geworfen. Also wir bekommen hier einen ganz kleinen Einblick in eine Rebellion vor allem eines Engels gegen den Schöpfer. Satan war ein besonderer Engel des Lichts, der gegen Gott rebellierte, Gott gleich sein wollte und deshalb vom Schöpfer hinabgestürzt wird. Und wir erfahren nichts darüber, wann das passiert ist. Was wir aber daraus lernen, und das ist ganz, ganz wichtig auch für unser Denken als Christen, dass das Böse nicht ewig ist und dass Satan nicht mehr als ein Geschöpf ist. Er ist kein ewiger, gleichwertiger Gegenüber oder Gegenspieler von Gott. Er ist Geschöpf. Wenn wir jetzt 1. Mose 3 lesen, merken wir, wie ich schon sagte, dass Mose kein großes Interesse hat, um über diese geheimnisvollen Fragen zu sprechen. Worüber er sprechen will, ist der Ursprung deiner und meiner Sünde. Worüber er sprechen will, ist die Frage, was Sünde mit unserem Herzen anrichtet. Darüber möchte er reden. 1. Mose 3 ist zum einen die Geschichte der ersten Sünde, der Sünde Adams. Es ist die Geschichte, die die Frage beantwortet, warum unsere Welt ist, wie sie ist. Warum wir sind, wie wir sind. Ja, diese Verbindung zieht Paulus in dem Text, den Jürgen vorhin vorgelesen hat, aus Römer 5, wo er uns daran erinnert, dass durch einen Menschen die Sünde in die Welt kam und durch die Sünde der Tod. Adam repräsentierte die Menschen im Garten, und deshalb führte sein Fall zum Fall aller Menschen. Aber wir werden heute nicht so viel einfach nur über Adam und Eva reden, sondern was ich glaube ist, dass 1. Mose 3 die Geschichte jeder einzelnen Sünde erzählt. Das ist die Geschichte jeder einzelnen Sünde, die du und ich tun. 1. Mose 3 erklärt uns, warum wir sündigen und was da in unserem Herzen abgeht, wenn wir sündigen. 1. Mose 3 ist die Geschichte deines und meines Herzens. Und der erste Teil dieser Geschichte, den wir uns heute ansehen, vollzieht sich in drei Akten. Wir begegnen erstmal einem zerstörerischen Versucher, dann kommt es zu einer tragischen Entscheidung und zuletzt sehen wir ein verlorenes Paradies. Und das erste ist ein zerstörerischer Versucher. In den Vereinigten Staaten wurde mal eine Umfrage gemacht, welche Lieder am meisten auf Beerdigungen gespielt werden. Und da finden sich unter den Top 20 die Klassiker Amazing Grace, Time to Say Goodbye, Somewhere Over the Rainbow. Aber ganz an der Spitze Frank Sinatra, My Way. Mit der Zeile, but best of all, I did it my way. Mit meinen Worten übersetzt, das Wichtigste ist, ich habe mein Leben so gelebt, wie ich es für richtig halte. Bezeichnend, oder? I did it my way. Was sagt das über uns Menschen aus? Ich glaube, dass diese Haltung tief in unserem Herzen verankert ist, und zwar seit 1. Mose 3. Wir wollen die Könige unseres Lebens sein, was sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Menschheit und durch jedes einzelne Herz zieht. Das erste Wesen, das uns in Kapitel 3 begegnet, ist kein Mensch, sondern eine Schlange, die spricht. Und Offenbarung 20 verrät uns, dass es sich dabei um niemand anderen als Satan handelt, also den Feind Gottes. Er ist die alte Schlange. Satan bedeutet nichts anderes als Gegner oder Ankläger. Und es ist interessant, wenn ihr mal reinschaut in euren Text, wie Mose die Kapitel 2 und 3 miteinander verbindet. Am Ende von Kapitel 2 in Vers 25 erfahren wir über Mann und Frau, dass sie nackt waren und sich nicht schämten. Nackt, das Wort heißt Aromim. Jetzt steht hier, und die Schlange war listiger als alle anderen Tiere. Das Wort listig bedeutet Arum. Also Aromim, Arum. Es ist spannend, wie Mose diese beiden Kapitel also miteinander verbindet. Und was er damit sagen will, ist wahrscheinlich, dass Satans Anliegen darin besteht, dieses Shalom, das in Vers 25 beschrieben wird, wo keine Scham ist, keine Schuld ist, dass es ihm genau darum geht, es zu zerstören. Ja, der Arum will das Aromim zerstören, das Shalom zerstören. Das ist sein Anliegen. Und habt ihr gemerkt, wie die Schlange hier vorgeht? Das ist ja ein Text, den wir schon alle wahrscheinlich hunderte Male gelesen haben. Aber trotzdem, schaut mal, wie sie an die Frau herantritt mit einer ganz einfachen, fast schon unschuldigen Frage. Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Nun, so unschuldig ist diese Frage gar nicht. Denn zunächst einmal rebelliert die Schlange hier ganz offensichtlich gegen Gottes Ordnung. Warum? Sie quatscht. Erstmal das, sie quatscht. Tiere quatschen nicht. Und wenn wir uns 1. Mose 2 ansehen, merken wir, dass Gott dem Menschen die Sprache gegeben hat, um über der Schöpfung zu herrschen. Adam sollte den Tieren Namen geben. Nun, im jüdischen Denken funktioniert das folgendermaßen. Derjenige, der den Namen gibt, ist Herr, ist König, herrscht. Gott hat den Menschen Sprache gegeben, um die Schöpfung zu verwalten, zu segnen, Gutes daraus zu machen. Satan kommt jetzt und benutzt Sprache, um zu verwirren und um zu zerstören. Aber nicht nur das. Etwas anderes wird uns noch auffallen, vielleicht spätestens nächste Woche. Gottes Hauptansprechpartner im Garten ist immer Adam. Immer. Die Schlange kommt um die Ecke und redet Eva an. Gott nachher in Vers 8 redet direkt Adam an. Adam hatte die Hauptverantwortung hier. Er war der Hauptpriester in diesem Gartentempel. Die Schlange umgeht diese Ordnung. Aber nicht nur das, sondern sie fängt an, Zweifel an Gottes Wort zu sehen. Wie macht sie das? Sie gibt Gottes Gebot komplett falsch wieder. Und nicht nur das, sie zieht Gottes Gebot ins Lächerliche. Habt ihr das gemerkt? Hat Gott wirklich gesagt, von keinem Baum dürft ihr essen? Ja klar, 1000 Bäume, von keinem dürft ihr essen. Ja, die Schlange beginnt nicht damit, Gottes Wort zu verneinen. Nein, sondern mit dieser Frage schafft sie eine Art Atmosphäre. Eine Art Atmosphäre, in der Gottes Wort als völlig absurd dargestellt wird. Warum macht sie das? Weil dadurch eine Haltung im Herzen des Menschen geweckt wird. Eine Haltung des ersten Zweifels, des ersten Misstrauens. Gottes Wort, das Wort des allmächtigen, unfehlbaren Königs, wird zur Diskussion freigegeben. Und vergessen wir nicht, Gottes Wort in 1. Mose 1 und 2, Gottes Wort war der Grund, warum Adam und Eva hatten, was sie hatten. Den ganzen Segen, der ganze Reichtum. Gottes Wort war die Grundlage dafür. Und ganz bewusst beginnt die Schlange mit dieser Frage jetzt schon damit, einen ersten Zweifel an Gottes Charakter in das Herz der Frau zu pflanzen. Ernsthaft, Eva? Gott hat euch echt verboten, von irgendeinem Baum zu essen? Ja, ganz subtil wird hier was in Frage gestellt? Gottes Liebe. Gottes Großzügigkeit. Also das, worum es die ganze Zeit ging in den Kapiteln vorher, erinnert euch. Ja? Da ging es die ganze Zeit um Gottes Großzügigkeit, seine Güte, seine Liebe. Aber genau das stellt sie in Frage. Gott wird plötzlich weggerückt vom Menschen Und wisst ihr, wie der Satan das auch macht? Indem er plötzlich nicht mehr Gottes Bundesnamen erwähnt, sondern wie nennt er Gott? Einfach nur Elohim. Erinnert ihr euch? In Kapitel 2 wurde Gott durchgehend Jahwe Elohim genannt, weil Gott der Gott ist, der seinem Geschöpf nah sein will. Satan lässt diese Anrede einfach weg. Er lässt sie weg. Und spannend ist jetzt, wie die Frau reagiert. Schaut mal in Vers 2 und 3 rein. Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Hier merkt man, dass die Frage gar nicht unschuldig war, die der Teufel gestellt hat. Und es ist wirklich dramatisch, wie diese kleine Frage der Schlange etwas in der Frau ausgelöst haben muss. Zunächst einmal, sie übernimmt einfach so das Vokabular der Schlange. Sie nennt plötzlich Gott auch nicht mehr Gott, Jahwe, sondern einfach nur noch Elohim. Da ist plötzlich diese Distanz. Aber dabei bleibt es nicht, denn schaut mal, was sie hier sagt. Schaut mal in diesen Vers 2 und 3 rein, wie sie hier antwortet. Zunächst einmal wird Gottes Zusage einfach so verkleinert von ihr. Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Sie lässt einfach das Göttliche von jedem Baum, der hier steht, darfst du essen. Sie lässt es weg. Sie verkleinert Gottes Zusage und stellt seine Großzügigkeit dadurch natürlich in ein total falsches Licht. Aber Gottes Zusage wird nicht nur verkleinert, Gottes Gebot wird erweitert. Ihr sollt sie nicht berühren. Hat Gott nie gesagt. Die Frau denkt sich also ein Gebot aus. Und kreiert hier schon das Bild eines kleinlichen Gottes. Und dann zuletzt wird Gottes Warnung abgemildert. In Deutschland wird das nicht ganz so deutlich, aber sie sagt hier einfach nur, damit ihr nicht sterbt. Das ist eine ganz schwache Form von dem, was in Vers 17 Kapitel 2 steht. Da sagt Gott, ihr werdet auf jeden Fall sterben. Tragisch, oder? Etwas passiert hier in Evas Herzen. Und jetzt holt die Schlange zum nächsten Schlag aus. Denn in Vers 4 und 5 können wir beobachten, wie sie Gottes Wort nicht nur konkret verneint, sondern es auch noch ersetzt durch ihr eigenes Versprechen. Schaut mal. Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Keineswegs werdet ihr sterben. Zack. Ins Gesicht Gottes. Eva, Gott lügt. Gott lügt. Plötzlich stehen sich Gottes Wort und das Wort der Schlange gegenüber. Und ist es nicht interessant? Ich finde es beachtlich. Die erste Lehre, die in der Geschichte der Menschheit angegriffen wird, ist die Lehre vom Gericht Gottes. Und plötzlich sind wir mitten im 21. Jahrhundert, oder? Die erste Lehre, die angegriffen wird in der Geschichte der Menschheit, ist die Lehre vom Gericht Gottes, dass Sünde Folgen hat. Sünde hat keine Folgen, so die Schlange. Und die Schlange greift aber nicht hier nur Gottes Wort an, sondern letzten Endes Gottes Charakter. Jetzt legt sie ihre Karten auf den Tisch und greift Gottes Wahrhaftigkeit und sein Gutsein an. Der Vater der Lüge stellt den guten Schöpfer als Lügner dar. Gott wird in ein absolut hässliches Licht gestellt jetzt. Wie ein bösartiger, geiziger Tyrann, der den Menschen das Gute vorenthalten will und eigentlich nur unterdrücken will. Aber der Schlange reicht auch das nicht. Gottes Wort wird angezweifelt, es wird verneint und jetzt wird es ersetzt. Denn jetzt kommt die Schlange mit einem eigenen Versprechen um die Ecke. Schaut mal, was sie zu ihr sagt. Ihr werdet wie Gott sein, erkennend das Gute und Böse. Das ist sozusagen das Anti-Evangelium. Das ist das Anti-Evangelium der Schlange. Und merken wir, was hier passiert? Der Teufel verspricht hier dem Menschen nichts anderes als sein eigenes Reich. Er verspricht dem Menschen ein Leben in kompletter Selbstbestimmtheit und Unabhängigkeit vom Schöpfer. Das ist sein Evangelium. Ein eigenes Königreich ohne Gott als König über mir. Ich selbst entscheide, ich selbst bin Gott und ich entscheide, was gut und böse ist. Vielleicht erinnert ihr euch, das war die Bedeutung des Baums von der Erkenntnis des Guten und Bösen. Davon zu essen bedeutete nichts anderes, zu sagen, ich bestimme, was gut und böse ist. Ich erhebe mich über Gott. Ich will mein eigenes Eden ohne Gott. In Johannes 8 deckt Jesus die Motive und den Charakter des Teufels auf und sagt dort über ihn, dass er ein Menschenmörder ist, der Vater der Lüge. Und das bedeutet nichts anderes, als dass es sein Ziel ist, zu verunsichern, zu verwirren und zu zerstören. Und Satan tut es, indem er uns Lügen über Gott, über uns und die Welt in unser Herz flüstert. Und in 2. Korinther 2, Vers 11, da schreibt Paulus, dass wir die Gedanken des Teufels kennen und gerade deshalb nicht naiv sein sollen, sondern vorbereitet. Ja, was Satan damals tat, tut er auch heute. Er stellt die Autorität von Gottes Wort in Frage. Er stellt Gottes Charakter in ein schlechtes Licht und er verneint, dass Sünde Konsequenzen hat. Satans Gedanken sind uns nicht unbekannt, sagt Paulus. Es ist bis heute sein Anliegen, in unseren Herzen Zweifel zu sehen. Zweifel an Gottes Wort. Und daran, dass Gott gut ist und es wirklich gut mit uns meint. Ja, es ist doch total spannend, oder? 1. Mose 1 und 2 zeigen uns zwei Dinge über Gott. Er ist gut und er tut nur Gutes. Und gerade diese Dinge greift Satan seit 1. Mose 3 an. Diese Dinge. Satan tritt auch heute noch an dein und mein Herz heran mit Fragen wie: Bist du dir wirklich sicher, dass du Gottes Wort vertrauen kannst? Bist du dir wirklich sicher, dass er gut ist und es gut mit dir meint? Schau dir dein Leben doch gerade an und überleg mal, was alles möglich wäre, wenn du das Ruder in der Hand hättest. Glaub mir, Gott enthält dir etwas vor. Er ist nicht gut. Du weißt es doch selbst am besten, was gut für dich ist. Sei endlich dein eigener König. Wie geht es jetzt gerade deinem Herzen? Was für eine Atmosphäre herrscht jetzt gerade in deinem Herzen Gott gegenüber? Eine Atmosphäre des Vertrauens oder der Distanz und des Misstrauens? Und das hängt ganz oft damit zusammen, was für ein Bild von Gott in deinem Herzen dominiert. Das Bild eines liebevollen Vaters, der weiß, was das Beste für dich ist, oder eher das Bild eines geizigen Königs, der dir die wirklich guten Dinge vorenthält. Überleg mal. Vertraust du deinem Vater? Vertraust du ihm, dass sein Wille für dein Leben, seine Idee für dein Menschsein und alles, was dazugehört, wirklich gut ist? Ist sein Wort, seine Stimme das Fundament deines Lebens und deiner Entscheidungen? Oder aber hat sich in deinem Herzen langsam aber sicher die Frage der Schlange breit gemacht? Hat Gott wirklich gesagt? Ja, plötzlich hat Gottes Wort keine Autorität mehr für bestimmte Bereiche meines Lebens, für meine Sexualität, für meine Partnerwahl, für meinen Umgang mit Geld und Zeit, die Gestaltung meines Sonntags. Wir beginnen, Gottes Willen und seine Stimme für bestimmte Bereiche und Fragen unseres Lebens zum Schweigen zu bringen. Warum? Weil wir in unseren Herzen angefangen haben zu glauben, wir wüssten besser als Gott, was gut für uns ist. Wir setzen uns auf den Thron unseres eigenen Reiches und verkünden damit: Gott, ich mache es, wie ich es will. I do it my way. Und genau hier, weißt du, genau hier, an dieser Stelle liegt die unterschwellige Dynamik unserer Sünde. Wir distanzieren uns von Gott und fangen an zu sündigen, weil wir in unseren Herzen aufgehört haben, darauf zu vertrauen, dass er gut ist und es wirklich gut mit uns meint. Deswegen sündigen wir. Das ist der Nährboden für unsere Sünde. Und glaub mir, deswegen ist Sünde so hässlich. Weil Sünde in allererster Linie etwas über Gott aussagt. Sünde sagt etwas über Gott aus. Gott, du bist nicht gut, du lügst, du gönnst mir die wirklich guten Dinge des Lebens nicht. Du bist nicht gut. Du liebst mich nicht. Du enthältst mir das Gute vor. Das sagt Sünde aus. Und deswegen ist Sünde so hässlich. Sünde hat in erster Linie nicht etwas mit dir zu tun. Hat es auch. Aber in erster Linie ist es eine Botschaft, die ich rausbringe über meinen Schöpfer. Und ich will dich deshalb ermutigen, verankere dein Herz tief im Gottes Wort, tief im Evangelium. Denn es wird diese Momente in deinem und meinem Leben geben, wo der Durcheinanderwerfer an uns herantreten wird, um genau das zu zerstören. Unser Vertrauen in Gottes Wort und seine Liebe zu dir. Das wird er tun. Und im Herzen von Eva war genau das passiert. Weshalb wir in Vers 6 sehen, dass es zu der tragischsten Entscheidung gekommen ist. Eine Entscheidung, die sich aber seitdem unzählige Male wiederholt hat. Und das ist das Zweite. Die Schlange verschwindet von der Bildfläche. Und jetzt gibt uns Mose einen spannenden Einblick in Evas Herz und Kopf. Vers 6, dort heißt es, und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Ja, was wir hier haben, ist sozusagen der Dreiklang der Versuchung, der uns auch in unserem Leben begegnet. Johannes spricht in seinem ersten Brief darüber, wo er sagt, denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. 1. Johannes 2, Vers 16. Und genau das sehen wir in unserem Text. Und das verrät uns unglaublich viel darüber, was in unserem Herzen passiert, wenn wir sündigen. Wir werden versucht, unsere Bedürfnisse über Gott zu stellen und sein Wort. Wir werden versucht, unsere Wünsche und Ziele und Sehnsüchte Wirklichkeit werden zu lassen, ohne an Gottes Willen und seine Idee für unser Leben zu denken. Wir werden versucht, Gottes Wort anzuzweifeln und unserem eigenen Urteil mehr zu vertrauen als seinem. Ist es nicht interessant? Bislang in unserem Text, in unserer Predigtreihe, war es immer Gott, der gesagt hat, dass etwas gut ist. Plötzlich in Vers 6 macht der Mensch das. Plötzlich sagt Eva, dass es gut ist. Plötzlich definiert Eva, was gut ist. Oder der Mensch, nicht mehr Gott. Und auch noch etwas möchte ich uns hier aufmerksam machen. Was wir hier über Sünde lernen, ist etwas extrem Wichtiges. Sünde wird sich immer als attraktiv für uns darstellen. Ja, sie wird sich als schön, als erfüllend, als glückbringend verkaufen. Ja, Satan, überleg mal, ja, Satan kommt hier nicht um die Ecke und versetzt Eva in Angst und Schrecken. Nein. Er malt die Sünde, ich will fast sagen, in harmlosen Pastellfarben. Das kann nicht gefährlich sein, Eva. Das sieht gemütlich aus. Das sieht komfortabel aus. Das sieht schön aus. Das, was die Schlange hier anbietet, ist unglaublich attraktiv auf körperlicher Ebene, auf ästhetischer Ebene und auf geistlicher Ebene. Die Sünde sieht gut aus. Sie fühlt sich gut an und sie scheint irgendwie richtig. Und so funktioniert Sünde. Geschwister, Sünde kommt immer mit einem Anti-Evangelium um die Ecke. Ein Anti-Evangelium, das die Liebe meines Herzens haben will. Und deshalb kommt Sünde auch immer mit wunderbaren Versprechungen um die Ecke. Sünde verheißt Glück. Sünde verheißt Leben, Zufriedenheit, Erfüllung, Freude, Freiheit. Sie verspricht ein anderes Eden. Ein Eden außerhalb von Gott. Sie verspricht ein anderes Eden, während sie auf der anderen Seite Gottes Willen als falsch, begrenzend, komisch und absurd erscheinen lässt. Und doch, wie schön die Farben auch sind, mit denen Satan oder wir selbst die Sünde auch ausmalen, Sünde ist und bleibt ein zerstörerisches Gift, das uns und unser Herz und unser Leben Stück für Stück angreift und zerstört. Und ich finde es so brillant, wie Tolkien in Herr der Ringe die Realität der Sünde deutlich macht. Wer von euch diese Geschichte kennt, weiß, wovon ich rede. Es geht die ganze Zeit um einen Ring der Macht. Und dieser Ring verspricht Macht. Er verspricht Macht über Menschen. Es ist so ein kleines Ding. Das Problem ist nur, der Ring zerstört jeden, der ihn trägt. Er zerstört jeden, der ihn trägt. Und auf der einen Seite verspricht er das Große, er verspricht Macht, er verspricht ein Königreich. Und in Wirklichkeit vernebelt er das Denken, zerstört alle Beziehungen und das Herz. Was ist der Ring, nach dem du immer wieder greifst? Was ist das Anti-Evangelium? Was ist die Frucht, nach der du dich ausstreckst? Oder wie Jürgen vorhin auch gesagt hat, worauf siehst du? Worauf siehst du? Wo stellst du jetzt gerade deine Bedürfnisse, deinen Komfort über Gott? Wo stellst du deine Wünsche und Ziele über Gottes Idee für dein Leben? An welcher Stelle vertraust du dir selbst, deinem Urteil oder sogar der Meinung einer verlorenen Welt mehr als deinem Vater im Himmel? Ich find's erstaunlich, wie hier die Sünde beschrieben wird. Sie nahm und aß. Sie nahm und aß. Diese kurze Beschreibung umfasst die ganze Tragik jeder einzelnen Sünde. Denn genau wie Eva nehmen und essen wir. Wir schlucken die Lüge. Weil sie in unseren Augen so schön, so angenehm, so viel besser erscheint. Jedes Mal, wenn du dich dazu entscheidest, an deinem Recht festzuhalten und deinem Ehepartner nicht zu vergeben, nimmst du und isst du. Jedes Mal, wenn du vor deinem Computer sitzt und die Begriffe eintippst, bei denen du genau weißt, was da gleich passiert und es trotzdem machst, nimmst du und isst du. Jedes Mal, wenn du dich ganz bewusst dazu entscheidest, die Beziehungen zu deiner Gemeinde fallen zu lassen, Gottesdienste ganz bewusst einfach immer wieder ausfallen zu lassen, nimmst du und isst du. Du schluckst eine Lüge, weil du davon überzeugt bist, dass das, was du jetzt nimmst, besser ist als das, was Gott von dir will und dir geben will. Wir nehmen und essen. Wir nehmen und essen. Jedes Mal, wenn wir uns dazu entscheiden, nicht zu vergeben, jedes Mal, wenn wir uns dazu entscheiden, an unserem Zorn festzuhalten, jedes Mal, wenn wir uns dazu entscheiden, hinzuschauen, wo wir nicht hinschauen sollten, nehmen wir und essen wir. Das ist, was in unserem Herzen passiert. In diesem Moment, wenn wir das tun, wenn wir nehmen und essen, lieben wir Gott weniger als die Sünde. Wir lieben die Sünde mehr als Gott. Und indem wir das tun, indem wir nehmen und essen, sagen wir nichts anderes als: Gott, ich weiß besser als du, was gut für mich ist. Das ist, was wir tun. Eva traf diese furchtbare Entscheidung. Sie spricht nicht mit Adam, sie spricht nicht mit Gott, was sie hätte tun können. Am Ende von Vers 6 erfahren wir einfach nur, dass sie nach der Frucht des Baumes greift und sie isst. Und nicht nur sie, sondern in Vers 6 sehen wir, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Und das ist wirklich bemerkenswert. So wie Mose das hier formuliert, scheint der Mann die ganze Zeit nicht weit weg gewesen zu sein. Er war bei ihr. Er muss also mitbekommen haben, dass seine Frau sich da mit jemandem unterhält. Und mit fast schon beißender Nüchternheit hält Mose die ganze Tragik dieses Moments fest, wenn er schreibt: Sie nahm von der Frucht und aß, und sie gab ihrem Mann und er aß. Verstehen wir, was hier passiert? Adam stand daneben und hat einfach mal gar nichts unternommen. Er ist passiv, übernimmt überhaupt keine Verantwortung. Er hätte eigentlich längst reagieren müssen. Ey, du hässliches Vieh, was redest du mit meiner Frau? Entschuldigt, dass ich euch das so jetzt sage, aber genau das hätte er machen müssen. Hör auf, meine Frau anzuquatschen. Hör auf, irgendwelche Lügen aufzutischen. Wir sollen wie Gott sein. Wir sind im Bild Gottes geschaffen. Verschwinde mit deinen Lügen. Was Adam hätte tun müssen, ist, er hätte Eva an die Hand nehmen müssen, in den Garten führen müssen, sagen, Eva, schau dich um, wir dürfen das alles essen. Erinnere dich an die Großzügigkeit unseres Gottes. Erinnere dich daran. Das hätte er tun müssen. Übrigens, liebe Männer, das ist bis heute noch unsere Verantwortung. Es ist unsere Verantwortung, die Herzen unserer Frauen zum Evangelium zurückzuführen. Immer und immer wieder. Das ist unsere Hauptverantwortung. Das war Adams Aufgabe. Er war der Hauptpriester in diesem Gartentempel. Stattdessen glänzt Adam in den ersten 5 Versen durch Abwesenheit und Passivität. Er achtet nicht auf seine Frau und ihr Herz. Er beschützt sie nicht. Die Schlange darf ihr ungestört Lügen ins Ohr säuseln und Gottes Worte verdrehen. Und stattdessen, dass er auf Gottes Wort hört, sehen wir hier in unserem Text, Eva hört auf die Schlange, Adam hört auf Eva und keiner hört auf Gott. Adam, der als Priester dieses Gartens vor allem auf Gottes Wort achten sollte, versagt auf ganzer Linie. Adam sündigt genauso willentlich wie seine Frau, ganz bewusst und ohne zu zögern. Genau wie Eva nimmt er und isst. Und ich glaube tatsächlich, dass wir hier etwas extrem Relevantes sehen, gerade für uns Männer. Denn 1. Mose 1 bis 2 zeigt uns, dass wir eine riesige Verantwortung haben. Und 1. Mose 3 zeigt uns, wie sich Sünde auf unser Mannsein auswirkt. Und zwar an dieser Stelle durch Passivität. Durch Passivität. Und an dieser Stelle ist es geistliche Passivität. Und liebe Männer, glaubt mir, der größte Kampf in deinem und meinem Leben wird nicht der Kampf gegen eine bestimmte Sünde sein. Es ist der Kampf gegen unsere geistliche Passivität. Das ist der Kampf, vor dem wir stehen. Vielleicht bist du Single. Dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Es ist deine Aufgabe, diesen Tempel zu beschützen. Wenn du verheiratet bist, du bist dazu berufen, deine Ehe, diesen Tempel mit selbstloser Liebe, Hingabe und Verantwortung zu führen und alles dafür zu tun, deine Frau sowohl körperlich als auch geistlich zu schützen. Das ist deine Aufgabe. Und ist es nicht so, dass Gott manchmal uns Männer fragen muss, Adam, wo bist du? Wo bist du? Das ist das, was wir hier sehen. Wie sich die Sünde sogar auf das Mannsein auswirkt, auf die Verantwortung, die der Mann in diesem Moment hatte. Adam greift genauso nach dieser Frucht. Er ignoriert genauso Gottes Wort wie auch Eva. Er ignoriert die Aufgabe, die er bekommen hat. Und wohin führt das? Es führt zu einem verlorenen Paradies. Und das ist der letzte Punkt. In Vers 7 beschreibt Mose einfach nur die Folgen dieses Griffs nach der Frucht. Da wurden ihre beide Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Also in gewisser Weise merken wir, die Schlange hat sogar recht behalten. Ihre Augen wurden aufgetan. Aber im negativen Sinne. Im negativen Sinne. Das, was der Teufel ihnen verkauft hatte als Freiheit, entpuppte sich als furchtbare Sklaverei. Das, was gerade noch so verlockend und attraktiv aussah, zeigte jetzt seine hässliche Fratze. Nicht Freude, nicht Glück, nicht Freiheit erwartete sie, sondern Scham und Schuld. Und das Potenzial seitdem für furchtbarste Verletzungen, die wir uns als Menschen gegenseitig zufügen können. Denn das bedeutet das. Wir haben jetzt das Potenzial in uns, einander richtig zu verletzen. Der Mensch traf eine furchtbare Entscheidung und die Tragödie nahm ihren Lauf. Und wenn wir einmal Vers 7 in unserem Text und Vers 25 in Kapitel 2 vergleichen, dann merken wir, das ist ein Unterschied von Tag und Nacht, von Licht und Finsternis oder man könnte auch sagen von Himmel und Hölle. Adam und Eva wollten ohne Gott nach den Sternen greifen und was sie bekamen, war Schuld und Scham. Und sie fangen an, sich zu bedecken. Ein Bruch entsteht zwischen Gott und Mensch. Und seit diesem Moment ist das Leben eines jeden Menschen auf dieser Erde ein Greifen nach Feigenblättern. Seit diesem Moment greifen wir nach Feigenblättern. Wir versuchen, unsere Schuld zu bedecken. Wir versuchen, unsere Sünde zu bedecken. Wir versuchen, uns selbst zu rechtfertigen vor Gott. Wir wollen nicht bekennen. weil wir immer noch an unserem Königreich festhalten. Unser Leben ist ein Greifen nach Feigenblättern. Das Problem ist, es gibt nicht genügend Feigenblätter auf dieser Erde, um unsere Sünde zu bedecken. Gibt es nicht. Und doch versuchen wir es immer wieder. Verlorenes Paradies. Unsere Existenz ist ein Umherschweifen außerhalb von Eden geworden. Adam und Eva starben an diesem Tag. Nicht biologisch, aber auf einer viel tieferen, bedeutenden Ebene. Sie starben geistlich. Sie starben in ihrem Herzen. Sie wurden getrennt von der Quelle des Lebens. Sie verloren ihren Vater, ihren Hirten, ihren Freund, der es wirklich gut mit ihnen meinte. Sie hatten Frieden mit Gott. Sie hatten Frieden in ihren Herzen. Sie hatten Frieden miteinander. Sie erlebten Shalom. Aber sie nahmen und aßen. Und das führte zu Trennung, Zerbruch, Einsamkeit und der Verlust ihres Zuhauses. Ihr Lieben, 1. Mose 3 ist unsere Geschichte. Wir haben genauso gegen Gott rebelliert und tun es immer wieder. Wir hinterfragen oder ignorieren sein Wort und glauben dafür den Lügen des Feindes über uns, die Welt und Gott. Ja, manchmal messen wir der Meinung von Menschen so oft mehr Wert und Bedeutung zu als Gottes Meinung. Paulus redet darüber in Römer 1, wo er uns sagt, dass seit dem Sündenfall wir immer dazu neigen, die Wahrheit Gottes zu unterdrücken und der Lüge zu glauben. Der Lüge über Gott, über uns und die Welt. Wir stellen so oft unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche und Sehnsüchte über Gott. Wir lieben so oft das, was eine verlorene Welt uns anbietet, mehr als das, was Gott uns schenkt. Und so oft handeln wir, als wüssten wir besser als Gott, was gut für uns ist. Und wie Adam und Eva laufen wir so oft mit Feigenblättern durch die Gegend und wollen gegenüber einem Gott, der heilig ist, aber auch liebevoll und jeden blinden Fleck unseres Lebens kennt, nicht zugeben, dass das Schuld ist, weil wir Könige bleiben wollen. Unsere Welt ist nicht in Ordnung und der Grund liegt dafür tief in uns verankert, in unseren Herzen, dass immer wieder die Tendenz hat, sich über Gott zu stellen. Und was wir brauchen, was jeder von uns braucht, ist nicht einfach eine bessere Version von uns selbst. Wir brauchen Vergebung von Gott. Wir brauchen Vergebung von Gott und vielleicht ist heute so ein Moment, um einfach mal aufzuhören mit diesen Feigenblättern. Und mit all der Schuld, mit all der Sünde, mit all dem Dreck, den du dir angesammelt hast, den ich mir angesammelt habe, zu Gott zu kommen, der allein mir Freiheit von der Sünde schenken kann. Vielleicht wäre heute so ein Moment, all das an Hässlichkeit zu bekennen, was sich in unserem Herzen und in unserem Leben so aufgebaut hat. Denn Tatsache ist, wir können nirgendwo anders hingehen. Wir können nirgendwo anders hingehen. Wir brauchen einen, der unsere Schuld beseitigt. Wir brauchen einen, der für uns in diesen Garten geht und die Trennung überwindet. Wir brauchen einen besseren Adam. Wir brauchen einen besseren Adam. Und ich finde es so unglaublich tröstlich und schön, dass wir Jesus im Neuen Testament sehen, wie er 40 Tage in der Wüste versucht wird vom Satan. Es kommt dort in dieser Wüste zu dieser kosmischen Konfrontation. Der Fürst der Finsternis trifft auf den Sohn Gottes. Der Teufel tritt an ihn heran und versucht ihn dreimal auf die gleiche Weise, wie auch Adam versucht wurde. Und jedes Mal reagiert Jesus, indem er sich an Gottes Wort klammert. Jedes Mal. Und er blieb gehorsam und treu. Aber Jesus ging eines Tages auch in einen Garten. Und draußen vor Jerusalem war dieser Garten Gethsemane. Und sein Garten war viel herausfordernder als Adams. Aber anders als Adam blieb Jesus seinem Vater gegenüber gehorsam. Er achtete nicht auf seinen Vorteil, sondern an dem größten Moment, an dem herausforderndsten Moment seines Lebens betete er was? Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er hielt nicht fest an seiner Macht. Und weißt du, dort in der Wüste damals suchte Jesus diese Konfrontation für dich und mich, um uns zurück zu Gott zu bringen. Dort im Garten Gethsemane kämpfte er an unserer Stelle und war gehorsam für dich und mich. Und wenn wir an ihn glauben, dann nimmt uns Gott die erdrückende Last der Sünde, dann nimmt uns Gott die ganze Hässlichkeit unseres Herzens und gibt uns neue Kleider. Er gibt uns neue Kleider. Wir brauchen keine Feigenblätter. Wir kriegen das Kleid von Jesus übergestrichen. Wir kriegen Jesu Kleid und dürfen rein und mit einem freien Gewissen vor unserem Schöpfer stehen. Das dürfen wir. Das ist, was dein Schöpfer dir in Jesus schenken will. Und ich weiß nicht, welche Last du jetzt gerade mit dir rumschleppst. Ich will dich ermutigen, versuch sie nicht zu bedecken. Und hör auf, den noch so schönen Lügen der Schlange zu glauben. Denn es gibt einen großen Unterschied zwischen Jesus und dieser alten Schlange. Die Schlange trat an Eva heran und sagte zu ihr, nimm und iss. Und gab ihr Versprechen, riesige Versprechen, atemberaubende Versprechen. Und was bekam Eva? Trennung, Schuld, Schmerz, Tod. Jesus tritt jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, uns heran und sagt, nehmt und esst. Nehmt und esst. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wurde. Und was du bei Jesus bekommst, ist Vergebung, ist Freiheit, ist Sicherheit und ist Leben. Deshalb nimm diese Einladung an und schlag die andere aus. Gott segne dich. Amen.